StudiDW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Wir haben ja das Problem, dass wir erheblich zunehmende Studierendenzahlen hatten, das oder auch haben werden. Und dass diese Studierenden wollen alle essen und drängen sich nun zunehmend noch zu einem Zeitraumpunkt in die Mensa, wo dann eben alle anstehen müssen. Und der Grund ist auch ein bisschen die Taktung der Zeiten, also die Studienzeiten. Durch die Bologna-Reform haben die Studierenden ein sehr enges Korsett und haben dann manchmal nur Zeit zwischen 12:30 und 13:30. Und wenn dann alle reindrängen, wird es relativ schwierig.
Relativ schwierig, einen Platz zu finden. Das sagt Achim Meyer auf der Heide, der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Das Studentenwerk betreibt die Mensen in Deutschland. Warum die so voll sind und warum das Studentenwerk nicht einfach eine Handvoll neuer Mensen baut, dazu später mehr in unserem Schwerpunkt. Außerdem im Programm der Inverted Classroom, wie ein Anglistikprofessor das Lernen auf den Kopf stellt. Und ein Ausblick auf das Global Media Forum, das nächsten Monat in Bonn stattfindet. Das alles mit mir, mit Svenja Üing. Herzlich willkommen. Vor 4 Wochen hat in Deutschland das Sommersemester angefangen. Und da freut man sich als Student auf das ein oder andere Seminar ja ganz besonders. Und dann das. In der ersten Seminarsitzung taucht kaum ein Kommilitone auf. In der zweiten wird das Organisatorische drumherum geregelt. In der dritten die Referatsthemen vergeben. Ja, und dann ist ein gefühltes Drittel des Semesters rum, bevor es richtig anfängt. An der Uni in Marburg sieht das anders aus. Dort stellt ein Anglistikprof das Lernen auf den Kopf. Im Inverted Classroom. Ursprünglich kommt die Idee aus den USA. Einer der deutschen Vorreiter ist der Marburger Professor Jürgen Handke. Ihn hat Stefanie Hoppe an der Uni besucht.
Scheinwerfer, Stative und Kameras. Das Arbeitszimmer von Jürgen Handke erinnert eher an ein Fernsehstudio als an das Arbeitszimmer eines Anglistikprofessors. Vor einer Multimediatafel, dem sogenannten interaktiven Whiteboard, hält er hier seine Vorlesungen. Sein einziger Zuschauer ist die Videokamera. Die Studenten hingegen sitzen zu Hause und sehen sich die Vorlesung später online an.
Der normale Weg ist ja, sie sitzen in einem Unterrichtsraum, der Dozent steht vorne und erzählt etwas. So, und wir sagen, diese Inhaltsvermittlung, die kann in der heutigen Zeit und im 21. Jahrhundert sollte das so sein, über das Internet erfolgen, denn da steckt das Wissen der Menschheit und das hat den Vorteil, dass jeder Lernende nach seinem eigenen Tempo dort die Inhalte beliebig oft zu jedem Zeitpunkt von jedem Ort der Welt sich aneignen kann.
So wie Ritva Schmidt zum Beispiel. Die angehende Lehrerin studiert in Marburg Politik, Wirtschaft und Englisch und besucht Handkes Seminar Varieties of English. Hier lernen die Studierenden, wodurch sich die Dialekte im Englischen voneinander unterscheiden. Auf der Internetseite Virtual Linguistic Campus kann sie sich einloggen und dann durch das Angebot von Videos, Landkarten, PDF-Dateien und Übungsaufgaben klicken.
Ein Link, den ich verfolgen kann, der heißt Dialect Surveys. Das ist dann sowas wie Umfragen zu Dialekten. Und dann kann ich mich jetzt hier nochmal weiterklicken. Und mir genauere Regionen angucken, wo es verschiedene Dialekte gibt. Großbritannien und halt andere Staaten. Darunter sieht man aber auch ein Fenster, da steht Start the E-Lecture. Das bedeutet einfach nur, hier habe ich gerade die Möglichkeit, auf ein YouTube-Video zuzugreifen, wo der Herr Handke eine kleine Kurzvorlesung hält.
The first attempts to systematic observations were initiated by the neo-grammarians and their study of Indo-European languages.
Das Gute ist, dass man, anders als in der Vorlesung, hier auf Stopp drücken kann. Wenn mal was zu schnell ging, kann man auch mal zurückspulen. Das heißt, man kann sich hier wirklich sehr detailliert das anhören und seine Notizen vervollständigen.
Das Thema der Online-Session lautet Methoden der Dialektforschung. Den theoretischen Stoff gilt es nun in der zweiten Phase des Inverted Classroom im Präsenzunterricht zu vertiefen. Die umgekehrte Reihenfolge der Wissensvermittlung hat den Vorteil, dass alle vorbereitet in den Kurs kommen, sagt Professor Jürgen Handke.
Für den Lehrer ist der entscheidende Vorteil, dass man sich mehr um die einzelnen Studierenden kümmern kann und dass man eben Dinge machen kann, für die sonst einfach keine Zeit bliebe.
Wie für diese Übung zum Beispiel. Eine Kursteilnehmerin testet die sogenannte indirekte Methode der Dialektforschung. Sie stellt einer anderen Kursteilnehmerin gezielte Fragen, die der Kurs in der Sitzung gemeinsam erarbeitet hat. Die befragte Studentin stammt ursprünglich aus Wisconsin und studiert nun in Marburg. Bei bestimmten Wörtern kommt ihr Akzent deutlich zum Vorschein.
What do you do in a ballroom?
In a ballroom, you usually dance.
Okay. And what is Yesterday of the Beatles?
It's a song.
What is the opposite of good?
Bad.
Ritva Schmidt nimmt aus der Sitzung einiges mit. Wie Dialektforschung funktioniert, das kann sie sich durch die multimediale Vorbereitung am PC und die anschließende praktische Übung nun besser merken, sagt sie.
Wenn man es aktiv mal gemacht hat, bleibt einem einfach hängen, was zum Beispiel die indirekte Methode ist. Also das müsste ich sonst einfach auswendig lernen. Aber wenn man es einmal selber gemacht hat, hat man natürlich einfach auch Erfahrung gesammelt, die man dann auch in der Prüfung abrufen kann so ein bisschen. Da kann man dann besser beschreiben, wie funktioniert das jetzt. Und das hilft dann schon.
Der Inverted Classroom hilft da beim Lernen, nämlich an der Uni. Und die Methode zeigt, wie Lernen auch gehen kann. An Deutschlands Hochschulen studieren derzeit so viele junge Menschen wie niemals zuvor. Dafür gibt es viele Gründe. Zum einen drängen die geburtenstarken Jahrgänge an die Hochschulen. Zum anderen wurde der Wehrdienst ausgesetzt. Und außerdem gibt es in einigen Bundesländern doppelte Abiturjahrgänge durch die Schulzeitverkürzung. In Nordrhein-Westfalen machen im nächsten Jahr zum Beispiel 2 Jahrgänge gleichzeitig Abi. Der Studentenansturm macht sich dort aber auch schon jetzt bemerkbar. Nicht nur in den Hörsälen und Wohnheimen. Auch die Mensen platzen aus allen Nähten. Um sie und die Herausforderungen, die sich daraus fürs deutsche Studentenwerk ergeben, geht es heute bei StudiDW.
StudiDW Schwerpunkt.
Sola Hülsewig hat sich die Situation an der Technischen Universität in Dortmund angesehen.
Es ist Mittwoch, 11:45 in der Hauptmensa des Studentenwerks Dortmund. Studenten mit Tabletts in der Hand drängen sich aneinander vorbei. Schnell bilden sich Schlangen vor den Essenstheken. Der große Ansturm steht kurz bevor. Etwa 5000 Mahlzeiten gehen hier pro Tag über die Theke. Vorne links schaufeln Mitarbeiter in weißer Kleidung routiniert Menü 1 auf Porzellanteller, die sie den Studenten reichen. Hackfleischbällchen mit Tomatendip. Sina und Jenny haben sich für die Kartoffel mit Kräuterquark und Salat entschieden. Bei der Suche nach einem Sitzplatz hatten sie heute Glück, sagt Jenny.
War hier direkt frei, als wir gekommen sind, konnten wir uns direkt hinsetzen.
Wenn man zu zweit ist, dann geht es auch noch, oder alleine, aber ansonsten mit nicht 4 Leuten oder so, dann schon Plätze zu finden, ist dann echt schwierig.
Heute müssen sich die beiden beeilen. Sie haben nur eine halbe Stunde Zeit fürs Mittagessen, dann fängt die nächste Vorlesung an. Für die 5000 Studenten, die täglich hier essen, stehen etwa 1400 Sitzplätze zur Verfügung, sagt Aytekin Kilic vom Studentenwerk Dortmund. Die meisten Studenten halten sich jedoch nicht sehr lange in der Mensa auf, sodass meistens ein schneller Wechsel stattfindet. Zudem hat das Studentenwerk Dortmund rechtzeitig auf die steigenden Studierendenzahlen reagiert.
Wir haben in große Mensa die Sitzplätze um 300 erweitert. Darüber hinaus wurde unsere Galerie, große Cafeteria, neu renoviert und umgebaut. Da gewannen wir auch zusätzlich 300 Plätze. Das erleichterte natürlich einiges,
sagt Aytekin Kilic. In Dortmund gehört das Gebäude der Hauptmensa dem Studentenwerk, das somit selbst über den Umbau bestimmen konnte. An anderen Unis und Fachhochschulen besitzt jedoch häufig das Land die Räumlichkeiten, was die Sanierung erschwert. Zwar bekommen alle Studentenwerke seit 2011 mehr Geld vom Land, trotzdem ist für große Umbauten kein Geld da, sagt Günther Remmel, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Studentenwerke in Nordrhein-Westfalen.
Keiner weiß ja, wie die Studierendenzahlen, ich sag mal, nach 2018 oder 2020 aussehen. Ich gehe zwar eigentlich davon aus, dass es keine Rieseneinbrüche gibt, aber man weiß es nicht genau. Und deshalb sagt Politik natürlich auch, wir schaffen keine umfassenden Einrichtungen oder umfassenden Gebäude für diese Überlast, die nur befristet da ist.
2013 werden in Nordrhein-Westfalen durch die Umstellung auf 12 statt 13 Schuljahren 2 Jahrgänge gleichzeitig das Abitur machen. Die Hochschulen machen sich also auf noch mehr Studenten im kommenden Jahr gefasst. Wer es sich leisten kann, vergrößert die Mensen und Cafeterien, so wie in Dortmund. Andere Hochschulen haben es da schwieriger. Erweiterungen sind nicht möglich, wenn schlicht der Platz fehlt.
Wenn ich mir Münster angucke, die Mensa am Aasee, da geht einfach nichts mehr. Und Erweiterung ist auch nicht möglich. Das wird also halt schwierig. Ne? Wir lösen das dann notfalls durch so Sachen, die nicht schön sind und die natürlich auch unseren grundsätzlichen Vorstellungen von Ernährungsgewohnheiten entgegenstehen. Aber dann wird notfalls auch ein Imbisswagen oder ein Pizzaautomat oder sowas zusätzlich aufgestellt. Nur damit die Studierenden auf jeden Fall was zu essen kriegen mittags, ne? Oder kriegen können. Ne?
Solch einen Imbisswagen und einen Pizzaautomaten hat sich zum Beispiel die Ruhr-Uni Bochum zugelegt. Das sind Notlösungen, sagt Günther Remmel. Er hofft, dass sich die Situation an den Mensen in den Jahren 2018, 2019 wieder entspannt, wenn die doppelten Jahrgänge ihren Abschluss gemacht haben und die Hochschulen wieder verlassen. Bis dahin sind wahrscheinlich auch Sina und Jenny aus Dortmund fertig. Sie lassen sich aber von der manchmal stressigen Jagd nach Sitzplätzen nicht die Laune verderben.
Ja, Essen ist immer lecker. Preis ist auch okay.
Ja, Essen ist lecker und Preis stimmt. Nur ein bisschen mehr Platz dürfte es sein. Betrieben werden die Mensen in Deutschland von den 58 Studentenwerken bundesweit. Sie koordinieren rund 700 gastronomische Einrichtungen an 300 Hochschulen. Und nicht nur das, sie sind auch für sehr viele Wohnheime und Beratungsstellen auf dem Campus verantwortlich. Das alles kostet Geld. Und davon sei einfach nicht genug da, beklagte das Studentenwerk kürzlich mal wieder in einer Presseerklärung. Achim Meyer auf der Heide ist der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Herr Meyer auf der Heide, gerade haben wir gehört, wie voll es an der Mensa in Dortmund ist. Ist Dortmund ein Einzelfall?
Gut, es ist natürlich jetzt dort problematischer, wo sie aufgrund auch der doppelten Abiturjahrgänge den gewünschten Zuwachs an Studierenden haben, den wir auch eigentlich immer wollten, nämlich viele Studierende, die in Deutschland studieren. Aber es sind eben nicht entsprechend die Mensenkapazitäten ausgebaut worden. Und dann gilt das natürlich da, zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen, wo die Studierendenzahlen ja kräftig gestiegen sind.
Die Kapazitäten sind nicht ausgebaut worden. Sie deuten es gerade an. Das liegt auch am mangelnden Geld. Das Deutsche Studentenwerk warnt ja in schöner Regelmäßigkeit, dass das Geld fehlt. Und zwar nicht nur in den Mensen, über die wir jetzt sprechen, sondern zum Beispiel auch in den Wohnheimen. Da gibt es nicht ausreichend Plätze. Und auch was das Thema psychologische Beratungsstellen angeht. Um das für unsere ausländischen Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen aufzudröseln. Warum ist denn eigentlich zu wenig Geld da?
Gut, also wir haben seit 1992 einen erheblichen Rückgang der öffentlichen Zuschüsse gehabt. Also in Zahlen sind die von 240 Millionen auf 140 Millionen oder unter 140 Millionen gesunken und anteilmäßig von damals 24% an den Gesamteinnahmen auf inzwischen knapp 10%. Das macht deutlich, dass die Studentenwerke gezwungen sind, sich doch viel wesentlich stärker selber zu finanzieren. Der Großteil unserer Einnahmen kommt eben von den Studierenden selbst, entweder über die Mieten oder die Essenspreise oder auch über den Solidarbeitrag, der in dem gleichen Zeitraum von 9,7 auf 14,3% an den Gesamteinnahmen gestiegen ist und sich anteilig inzwischen auch, glaube ich, auf rund 140 Millionen oder ein bisschen mehr bewegt.
Da müssen Sie noch mal kurz erklären, was dieser Solidarbeitrag ist.
Alle Studierenden in Deutschland zahlen ein Beitrag, Semesterbeitrag, also keine Studiengebühr, das ist der Unterschied. In diesem Semesterbeitrag ist eine Einschreibegebühr für die Hochschulen, da ist teilweise ein Semesterticket drin, da sind die Beiträge für die Selbstorganisation der Studierenden, die verfasste Studierendenschaft und letztlich ist es dann der Beitrag ans Studentenwerk und aus diesem Beitrag ans Studentenwerk werden eben dann auch bestimmte Aktivitäten finanziert, zum Beispiel auch die Beratungsstellen, die Sie vorhin angesprochen haben, oder kulturelle Angebote oder zum Teil auch Zuschüsse zu Kinderbetreuung und so weiter und so fort.
Ein breites Angebot also für die Studierenden. Warum werden die Studierenden dann nicht einfach mehr zur Kasse gebeten?
Na gut, die Studierenden kann man natürlich auch nicht unbegrenzt zur Kasse bitten. Und wir wissen ja auch als Deutsches Studentenwerk um die Situation der Studierenden. Und wenn wir dann noch anfangen, unsere Essenspreise oder die Solidarbeiträge massiv zu erhöhen und damals kamen ja auch noch Studiengebühren dazu, dann belastet das die Studierenden sehr. Und da gibt es dann eben auch, sagen wir mal, gewisse Grenzen für Erhöhungen.
Die Zahl der Studierenden wird ja voraussichtlich in den nächsten Semestern jetzt nicht eklatant zurückgehen. Wie sieht denn Ihre Lösung aus, um genug Platz zum Beispiel in Wohnheimen und Mensen zu schaffen?
Also Sie haben zwei wesentliche Kernbereiche angesprochen, eben den Wohnbereich und den Verpflegungsbereich oder Hochschulgastronomiebereich. Im Hochschulgastronomiebereich werden wir das, glaube ich, besser auffangen können als im Wohnbereich. Auch wenn wir dort, wie Sie auch an dem Beispiel der Mensa in Dortmund gesehen haben, erhebliche Probleme haben, weil wir das nur begrenzt entzerren können. Aber wir haben zumindest doch sehr stark dafür gesorgt, dass wir eben auch Überverlängerung der Essenszeiten oder sonst was, das ein bisschen bewerkstelligen können. Im Wohnbereich können Sie ja nicht so schnell Kapazitäten schaffen. Und wir sagen schon seit Jahren, dass es im Grunde eigentlich zwei Faktoren gibt, die doch sehr stark dazu beitragen, dass der Mangel an Wohnheimplätzen sehr präsent wird. Das eine ist die sehr starke Internationalisierung. Wir haben seit Mitte der 90er Jahre einen erheblichen Zuwachs, gewünschten Zuwachs internationaler Studierender in Deutschland gehabt. Deutschland ist das Zielland Nummer 4 weltweit. Nun gibt es den zweiten Effekt. Die deutschen Studierendenzahlen steigen auch kräftig. Und auch diese Studierenden brauchen einen Platz. Und dann haben wir gesagt, haben wir mal hochgerechnet auf der Basis des Ausbaus der Studienkapazitäten bräuchten wir eigentlich zusätzlich 20.000 bis 25.000 Plätze. Und da hat die Politik nur partiell gehandelt. Und hier gibt es einen immensen Nachholbedarf.
Die Studierendenzahlen werden aber irgendwann auch wieder sinken. Ist es dann überhaupt sinnvoll, wirklich längerfristig in neue Wohnheime zu investieren, gerade wenn man weiß, die stehen ja nicht morgen, sondern die brauchen ja auch erstmal eine bestimmte Bauphase?
Also die Wohnheime sind relativ schnell zu bauen, da täuschen Sie sich. Also wir haben ja schon Pläne in den Schubladen und so in ein, zwei Jahren hat man die natürlich schon stehen. Das Argument schallt mir ja aller Orten entgegen nach dem Motto, naja, wenn wir jetzt investieren, haben wir möglicherweise in 10 Jahren das Problem. Das muss man einfach mal realistisch sehen. Wir haben jetzt 2,3 Millionen Studierende, wir haben 225.000 Wohnplätze bundesweit, also wenn man auch die dazu rechnet, die nicht in unserem Bestand sind. Und damit haben Sie eine Versorgungsquote oder Deckungsquote von unter 10%. Wenn wir jetzt mal auf 1,7 Millionen Studierenden gehen, dann haben wir eine Versorgungsquote vielleicht von 13%. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass diese Wohnplätze nicht irgendwie belegt werden können.
Achim Meyer auf der Heide, der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, über klamme Kassen und volle Mensen.
StudiDW Info kompakt.
Deutschland hat einen neuen Plagiatsfall. Nachdem Anfang letzten Jahres die Wogen hochgeschlagen waren, weil der ehemalige deutsche Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg Teile seiner Doktorarbeit abgeschrieben hatte, steht jetzt ein neuer Plagiatsvorwurf im Raum. Die deutsche Bildungsministerin Annette Schavan soll auf 50 Seiten ihrer 300 Seiten starken Dissertation nicht korrekt oder unzureichend auf Quellen verwiesen haben. Jetzt beschäftigt sich erst einmal die Universität Düsseldorf mit dem Fall, an der Annette Schavan vor mehr als 30 Jahren promoviert hat. Das Studentenaustauschprogramm Erasmus vermittelt so viele Studenten ins Ausland wie nie zuvor. 25 Jahre nach seinem Start kann das Erasmus-Programm einen Höchststand an Austauschstudierenden nachweisen. Im Studienjahr 2010-2011 erhielten mehr als 230.000 Studierende ein Stipendium für ein Studium oder ein Praktikum im Ausland. Das sei eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 8,5%. Spanien gehört demnach neben Frankreich und Großbritannien zu den beliebtesten Zielländern für Studenten. Wenn eine Hochschule die Klausurarbeit eines Studenten verschlammt, darf diese nicht als bestanden gewertet werden. Das hat jetzt das Verwaltungsgericht Koblenz entschieden. Das Gericht wies damit die Klage eines Energiemanagement-Studenten ab, der für seine verloren gegangene Arbeit die Note gut verlangte. Nur tatsächlich und eigenverantwortlich vom Prüfling erbrachte Leistungen könnten bewertet werden, teilte das Gericht mit. Eine fiktive Bewertung sei auch dann nicht möglich, wenn eine schriftliche Arbeit ohne Verschulden des Prüflings abhanden gekommen sei. Bildung für alle. Diese Parole ist eines der größten Bildungsziele der UNESCO, der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Die internationale Gemeinschaft hat sich nämlich verpflichtet, bis 2015 allen Kindern weltweit Zugang zu einer Grundbildung zu verschaffen. Doch wie sieht die Realität eigentlich aus? Wie viel Bildung lässt eine Regierung eigentlich zu? Und welche Länder haben in welchen Bereichen noch Nachholbedarf? Um diese Themen geht es beim diesjährigen Global Media Forum in Bonn. Eine dreitägige internationale Konferenz, die von der Deutschen Welle organisiert wird und die in diesem Jahr schon zum 5. Mal stattfindet. Meine Kollegin Gabi Reucher hat schon vorab mit Christoph Wulff gesprochen, dem Vizepräsidenten der deutschen UNESCO-Kommission. Sie hat ihn gefragt, worum es bei dem Programm Bildung für alle genau geht.
Es geht darum, dass Menschen eingeführt werden in die Welt der Schrift, in die Welt der Kultur, in das Soziale. Und das soll eben für alle Menschen in der Welt geschehen. Und man hat da auch große Fortschritte erreicht in den letzten 15 Jahren. Allerdings dadurch, dass immer mehr Kinder geboren werden, vor allen Dingen in den Ländern der Dritten Welt, werden die Fortschritte auch wieder aufgezehrt, sodass es immer noch 70 Millionen Kinder gibt, die Analphabeten sind. Und die Idee bei der ganzen Geschichte ist eben Bildung für alle. Und das ist ein ganz altes Thema auch in der europäischen Kultur. Das fängt bei Comenius vor 400 Jahren an. Da ist Bildung noch Gottesdienst, aber es ist eben auch, alle sollen alles grundsätzlich lernen. Und jetzt haben wir das heute in einer modernen Auflage. Und da bedeutet das natürlich, dass Bildung auch bedeutet, Menschen für die Demokratie und für die Möglichkeit, demokratisch zu leben, zu befähigen. Und da ist Lesen, Lernen, Schreiben, Lernen, Einführung in die Kultur etwas ganz Wichtiges. Und das ist die große Aufgabe, eben da in der Welt eine Chancen Gleichheit wird man nicht herstellen können, aber sagen wir mal, die Chancen zu verbessern.
Lesen und Schreiben überhaupt lernen, das ist die eine Sache. Aber da werden ja nicht in allen Ländern alle gleich behandelt. Also ich will auf die Gender-Thematik hinaus. Das ist ja auch Teil der Millenniumsziele, dass Sie da eine Chancengleichheit fordern.
Auch da sind große Fortschritte erreicht worden. Es war sehr schwierig, und zwar im Grunde eine weitgehend vom Bildungsbereich ausgeschlossene Teil der Bevölkerung, und das ist immerhin die Hälfte der Bevölkerung, für ganz lange Zeit, vor allen Dingen in bestimmten Ländern. Das hat sich geändert, auch in den arabischen Ländern, die ein Problemkind in dieser Hinsicht waren, sind verstärkte Anstrengungen zu sehen, Mädchen gleich oder wenigstens ähnlich zu behandeln. Das ist ein so großes Thema und eine so große Aufgabe, dass man da natürlich nie zu einem Ende kommt.
An welchen der von der UNESCO aufgeführten Bildungsziele muss denn Deutschland noch arbeiten? Also wo sind die Ziele hierzulande gut erreicht und wo muss Deutschland noch was tun?
Also ein großes Thema ist heute die inklusive Bildung. Was heißt das? Das heißt die Integration von behinderten Kindern. Die Bundesregierung hat 2009 die Konvention der UNESCO unterschrieben. Das ist auch verabschiedet worden. Und das bedeutet im Grunde, dass alle Bundesländer, die ja zuständig sind für die Bildung, sich jetzt bemühen müssen, ein inklusives Bildungssystem herzustellen. Was bedeutet das? Wir haben zunächst mal ja ein sehr gutes, auch im europäischen Kontext, und hochqualifiziertes Sonderschulwesen. Und es geht jetzt darum, dass man diese Kompetenzen, die man in diesem Bereich sozusagen gesondert hat, möglichst einbringt in das allgemeinbildende Schulwesen, in das man Kinder mit Behinderungen, also mit körperlichen Behinderungen, aber auch mit geistigen Behinderungen oder mit Verhaltensauffälligkeit fördert. Und die Frage ist jetzt, wie das im Einzelnen gemacht wird. Wir haben von der deutschen UNESCO-Kommission einen Expertenkreis eingerichtet, in dem wir eben auch Beratungen von Regionen modellhaft vornehmen, um diesen Regionen zu helfen, inklusive Bildung zu etablieren.
Von welchen Ländern könnten wir hierzulande denn noch was lernen? Und für welche Länder oder welche Bereiche in der Bildung hat denn Deutschland vielleicht sogar eine Vorreiterrolle?
Wir haben ja einerseits die PISA-Untersuchungen, in denen Deutschland ja nicht besonders gut abgeschnitten hat. Jetzt haben wir eine stärkere Orientierung der Bildung an diesen Zielen und auch an der Testbarkeit von Bildungszielen. Das hat jetzt in manchen Fällen auch zu Benachteiligungen geführt, dass nämlich Dinge, die früher sehr zentral waren, die sich aber nicht testen lassen oder jedenfalls nicht einfach testen lassen, dass die eher an den Rand der Bildung gekommen sind, obwohl wir sie für zentral halten. Also nehmen wir mal Fragen der politischen Bildung, des Sozialverhaltens. Das ist ja sehr viel schwieriger zu erforschen, als das mit anderen eher kognitiven und prüfbaren Leistungen der Fall ist. Vielleicht ein anderer wichtiger Bereich, in dem noch sehr viel geschieht und auch in dem noch viel mehr geschehen wird, ist der Bereich der Bildung für Nachhaltigkeit. Also diese große Frage, wie gehen wir mit Ressourcen um? Gibt es eine Gerechtigkeit auch zwischen den Generationen? Haben wir das Recht, die Ressourcen der Welt einfach zu vergeuden? Oder müssen wir eben auch an nachwachsende Generationen denken? Und da passiert sehr viel. Wir haben die deutsche UNESCO-Kommission hat ein Nationalkomitee eingerichtet, in dem wir uns bemühen, diesen Bereich der Nachhaltigkeit zum zentralen Thema in der Bildung zu machen und aus dieser Frage der Nachhaltigkeit heraus natürlich auch viele Inhalte zu verändern, viele Zielsetzungen zu verändern. Das ist ein Stückchen Kritik am traditionellen Konsumverhalten, das ist gar keine Frage. Es ist aber auch die Suche nach neuen Technologien, nach neuen Formen des Umgangs mit der Natur. Das ist also ein weiterer großer Bereich, wo wir sehr viel erreicht haben.
Bildung ist ein Menschenrecht. Worauf es dabei ankommt, darüber hat Gabi Reucher mit Christoph Wulff gesprochen, dem Vizepräsidenten der deutschen UNESCO-Kommission. Und darum geht es auch beim Global Media Forum der Deutschen Welle vom 25. bis 27. Juni in Bonn. Kultur, Bildung, Medien, Zukunft lebenswert gestalten ist das Thema in diesem Jahr.
Wohnungsnot ist gerade unter Studenten ein weit verbreitetes Problem. Fast jeder Studierende kennt das selbst, auf Wohnungssuche zu sein und kennt die wochenlangen, teils wirklich schon nervigen Castings, die man zu durchlaufen hat, bis man wirklich eine passende WG gefunden hat. Und gerade mit dem doppelten Abiturjahrgang und der wirklich sehr überfüllten Uni in Würzburg ist sowas einfach eine nette Art, vielleicht wirklich auf unkomplizierte Weise WG-Partner zu finden.
Beim WG-Speed-Dating nämlich. Wie das funktioniert, erklären wir in der nächsten Ausgabe von Studi.DW. Dann wieder mit Sabine Damaschke. Mein Name ist Svenja Üing.